Dich an, Herr, an diesem Morgen, dass du unser Heiland bist und dass wir wirklich auf dich vertrauen können, auch in diesen schweren Zeiten, und dass wir an Pfingsten wirklich damit auch rechnen können in unserem ganzen Leben, dass du durch deinen Heiligen Geist sprichst. Sprich du heute Morgen in unser Leben rein, lass uns all die Dinge vergessen, die uns in der letzten Woche beschäftigt haben. Und Herr, lass uns jetzt konzentrieren auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, wir wollen offen dafür sein, rede du in unser Herzen und ja, berühr du uns, sprich du zu uns. Amen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, mit euch wieder live Gottesdienst feiern zu können. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe letzte Woche noch mit einem geredet, der sagte, es ist ganz schön schwierig. Man sitzt dann hier, kein Mensch ist da, nur die Technik, ja, und man hört das Lied gar nicht mit, ja, und es ist still und dann irgendwann 5, 4, 3, 2 und dann muss man weitermachen, ja. Also es ist ganz komisch, ja. Insofern sehr schön, dass wir uns wieder persönlich treffen können. Heute Morgen geht es um einen Bibeltext aus Johannes 16, die Verse 5 bis 15, und ich lese uns die mal vor. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Amen. An Pfingsten geht es ja um Kraft. Und ich will heute Morgen noch einen Aspekt dazu nehmen. Es geht um Kraft und um Wahrheit. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist kommen wird. Und derselbe Jesus hat gesagt, der Geist, der wird euch in die ganze Wahrheit führen. Wir brauchen ja beides. Die Kraft ist wirklich nötig. Sie ist nötig, weil wir sonst kraftlos und hilflos und wehrlos gegenüber allen Widerständen sind. Wenn du mit dem Evangelium vorangehen willst, wenn du es unter die Leute bringen willst, dann wirst du in dir Ängste und außerhalb von dir Widerstände entdecken. Und beidem musst du entgegentreten. Es ist ganz wichtig, dass du deshalb erfüllt bist mit Kraft, die nicht aus dir selbst stammt. Sonst ziehst du dich nämlich ganz schnell zurück und versteckst dich. Und genau das war ja die Erfahrung der Anhänger von Jesus, bevor Pfingsten passiert ist. Sie haben sich ein sicheres Schlupfloch gesucht. Aber auch das andere ist sehr wichtig und in einer bestimmten Weise noch wichtiger. Der Geist, den Jesus uns geschickt hat, ist ein Geist der Kraft und der Wahrheit. Und Wahrheit ist ja das Gegenteil von Verstellung, Verdeckung, Lüge, von Verdrehung, Täuschung, Selbsttäuschung auch. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Menschen wie in einem Traum leben. Mein Schwager, der arbeitet in der Psychiatrie in Herborn, und wenn der mir erzählt, mit welchen psychisch kranken Menschen er zu tun hat, das ist echt krass. Oder ich war vor einiger Zeit, wollte ich in Marburg in der geschlossenen Psychiatrie einen abholen, der da in der geschlossenen war, und ich hatte mit der Ärztin abgesprochen, dass ich den mit zu einem Gottesdienst nach Frankfurt nehmen kann. Und ich hatte das am Abend vorher mit der Ärztin abgesprochen, und der rief mich dann nochmal an und sagte, kannst du mir von zu Hause, von meiner Frau, noch so ein kleines Köfferchen mitbringen? Und ich sage, klar, kann ich machen. Ich komme also da an, fahre direkt vor der geschlossenen Psychiatrie, direkt Haupteingang natürlich, ja, mache ich keine langen Geschichten, ich wollte ihn ja nur kurz rausholen. Ich klingel da, die öffnen mir ganz normal, Sommer, ja, geht auf, ich gehe rein mit meinem Koffer, ich wusste ja, wo er lag, ich hatte ihn schon mal besucht, bin direkt mit dem Koffer durch, morgen, direkt durch, dann zu seinem Zimmer. Und dann kam ich zurück mit ihm und sagte, könnten Sie uns gerade wieder rauslassen, weil wir würden dann jetzt zu dem Gottesdienst fahren. Und die Pflegerin guckt mich von oben bis unten an und sagt, ja, ja, gehen Sie mal wieder zurück in Ihr Zimmer. Und ich dachte, egal was du jetzt sagst, es wird ja nur noch schlimmer. Ich sag, ja, ich bin Pastor. Ich dachte, ja, die wird wahrscheinlich einen haben, der ist Jesus und alles, ja. Also es war wirklich schwierig. Die hätte mich nicht mehr da rausgelassen in Marburg, ja. Und dann kam zum Glück die Ärztin, die hatte was vergessen. Es war kurz nach 8, die Ärztin hatte was vergessen und kam zurück und sagte, ah nee, das ist wirklich Pastor, der kann rausgehen. Sonst würde ich heute gar nicht hier stehen, ja. Also Menschen, also die ein ganz bestimmtes, also nochmal nebenbei, also Menschen, die ein ganz bestimmtes Bild von sich selbst haben, zum Beispiel, die glauben, mein Schwager erzählt, die glauben, die wären Napoleon oder ein General oder Gott. Und mein Schwager sagt mir, wir leiden mit solchen Menschen und wir versuchen denen wirklich zu helfen. Und ich frage mich, hast du mal probiert, eine Person, die in Wahnvorstellungen lebt, die Wahrheit zu sagen? Das prallt einfach an der Person ab. Das sind Menschen, die wie in so einer abgekapselten Welt leben. Und das gibt es ja in ganz, ganz vielen Variationen, dass Menschen sich über sich selbst täuschen. Sie machen Aussagen über sich und andere Menschen sagen, wenn doch irgendjemand ihr oder ihm mal sagen würde, dass er ein völlig verkehrtes Bild von sich selbst hat, vom Leben, von ihren Aufgaben. Dieses Leben ist voller Täuschung, voller Verstellung, voll von Lügen. Und manches wird über die politische Schiene vermittelt, manches auch über die Werbung und vieles davon glauben wir. Und auf eine ganz bestimmte Weise, und ich hoffe, ihr nehmt das jetzt positiv auf, ist der Mensch ohne Gott ein Mensch, der sich in 1000 Täuschungen befindet. Er weiß nicht, woher sein Leben letztendlich kommt. Er weiß nicht, was die Ewigkeit ist. Er weiß nicht, wem er sich zu verantworten hat. Er weiß nicht, was wirkliches Leben ausmacht. Er wird dabei manchmal sehr intelligent sein, vielleicht auch viel gelesen haben, aber er kann die Grundfragen von seinem Leben nicht beantworten, weil er lebt nicht in der Wahrheit. Ich spreche jetzt als Christ. Und wenn man Dinge wie diese Sätze heute laut sagt, dann ist immer schon sicher, dass die Opposition nicht lange auf sich warten lässt. Was ich nicht meine ist, dass Christen frei von Täuschungen über sich selbst sind. Ich höre auch Lügen, die Christen sagen, über sich selbst, über ihre Aufgaben, über sich selbst reden die sich das ein. Und von daher ist es eine Bestimmung von uns allen, die Wahrheit in uns wirken zu lassen, der Wahrheit in uns Raum zu geben, bis immer mehr davon unser Leben prägt. Jesus selbst nennt sich die Wahrheit. Er sagt ja, ich bin die Wahrheit. Und das ist eine grundlegende Aussage. Die Wahrheit ist also nicht ein philosophisches System. Die Wahrheit ist nicht eine Theorie. Die Wahrheit ist eine Person. Und indem Jesus in diese Welt kam, kam die Wahrheit in diese Welt. In ihm ist ein Maßstab gesetzt für das, wer Gott ist. Ohne Jesus sind wir Atheisten. In ihm ist ein Maßstab gesetzt, was der Mensch ist. Der Mensch kann sich nicht aus sich selbst heraus verstehen, wie sich ein Tier aus sich selbst heraus verstehen kann. Der Mensch kann sich in unendlich vielen Formen selbst verfehlen. Ohne Jesus wissen wir nicht, wo unsere Verfehlungen liegen. Ohne Jesus wissen wir nicht, wie wir zu Gott kommen können. Ohne Jesus wissen wir nicht, was unsere Lebensaufgabe ausmacht. Er ist die Wahrheit in Person. Da sind wir uns einig, ne? Amen. Ich sehe vorsichtiges Nicken. Und der Geist Gottes ist gesandt worden, um diese Wahrheit ja zur Entfaltung zu bringen. Also alles, was wir Christen wissen müssen, ist eingeschlossen in der Person Jesu. Und wenn wir Jesus in all seinen Dimensionen, in all seinen Ausmaßen erkennen würden, dann würden wir ja die Fülle der Wahrheit erkannt haben, die ganze Wahrheit. Wir wären also frei von aller Täuschung, von aller Selbsttäuschung, von jedem Betrug und auch von jedem Selbstbetrug. Und darum sagt Jesus, der Geist wird euch hineinführen. Es gibt Dinge, die könnt ihr heute nicht verstehen und die würdet ihr noch nicht mal ertragen. Aber wenn ich den Geist senden werde, wird er euch Schritt für Schritt in die ganze Wahrheit führen. Und bitte verwechselt das nicht mit Ansammlung von Erkenntnissen, von Wissen. Jesus hat nicht gesagt, der Geist wird kommen und wird euch ganze Bibliotheken erklären, bis euer Kopf schwirrt vor Erkenntnissen. Nein, er hat gesagt, der Geist wird kommen und euch in die Wahrheit führen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Wissensanhäufung und Offenbarung. Das ist ein Unterschied. Wissensanhäufung ist wichtig und jeder Christ, der einige Jahre lebt, weiß natürlich mehr über die Bibel, weiß mehr über den Glauben, mehr über Gott, mehr über sich selbst als vorher. Aber Offenbarung verändert. Immer dann, wenn es dem Geist Gottes gelingt, uns Jesus zu offenbaren, dann erleben wir ein Stück mehr Freiheit. Dann werden wir aus Täuschungen herausgerissen, aus Missverständnissen. Und ich stelle mir das vor wie in solchen konzentrischen Kreisen. Und mein erster Punkt bei vielen Menschen ist das so, dass sie als allererstes Gott begegnen und damit die Gnade von Gott erkennen. Begnadigung heißt ja so ein Geschenk, was wir nicht wieder gut machen können. Ja? Ihr kennt das so vom Richter, der begnadigt dich, da kannst du nichts für tun, sondern es ist einfach ein Geschenk. Ja? Darum geht es bei Gnade. Das ist der Sohn Gottes, der für mich in den Tod gegangen ist. Er hat für mich die Brücke zu Gott gebaut. Durch ihn bin ich geliebt, so wie ich bin. In ihm bin ich angenommen. Ich muss mir den Weg zum Himmel nicht selbst bahnen, der Weg ist schon geschenkt. Und dann lässt du dich auf Jesus ein und empfängst als Geschenk Vergebung deiner Schuld. Und du erlebst auf einmal Annahme, wie du die noch nie erlebt hast. Vergebung, Liebe, Verständnis. Und du verstehst auf einmal, dass indem du dich auf Jesus eingelassen hast, du dich auf Gott eingelassen hast, indem du zu Jesus kommst, zu Gott kommst und du spürst auf einmal Frieden Gottes. Keiner kann Christ sein, der diese Offenbarung nicht empfangen hat. Jesus Christus ist die Gnade Gottes in Person, die Liebe Gottes in Person, die Versöhnung in Person, der Brückenschlag in Person. Und der Heilige Geist zeigt uns dann, noch mehr als nur das eine, er zeigt uns nach der Gnade von Jesus die Herrschaft von Jesus, mein zweiter Punkt. Dieser Jesus ist ja eingesetzt als die Nummer eins des Universums. Er ist die höchste Autorität für alle Menschen. Und es gibt einen Tag im Leben eines Christens, wo er dieser Autorität von Jesus zugestimmt hat, Ja gesagt hat zu Jesus. Ja, du sollst die Nummer eins für mich sein. 100% bin ich bei dir. Ich will dir folgen. Ich will mich dir unterordnen. Ich will dir dieses Recht einräumen, dass du in mein Leben hineinsprechen darfst. Haben ja nicht viele Leute. Und diese Erkenntnis gehen oft Kämpfe voraus. Das ist wie ein Ringen, ob wir das wirklich wollen. Ich sage das manchmal sogar zu Leuten, die sich bekehren wollen. Die kommen zu mir und sagen, ja Stefan, ich würde gerne das mit Jesus festmachen. Ich sage, nee, das ist nichts für dich. Ich glaube, das ist nichts für dich. Ja, ich will das aber jetzt, sage ich, nee, ich glaube, das ist nichts für dich. Ja? Weil dann müsstest du dich ja komplett auf Jesus einlassen. Willst du das wirklich machen? Ja, das will ich, sage ich, nee, ich glaube, das schaffst du nicht. Ja, und so geht das oft hin und her. Und dann irgendwann entscheiden wir uns. Aber es sind einige Kämpfe. Es ist einiges zu klären dann auch. Willst du das wirklich, dass Jesus 100% die Nummer eins in deinem Leben ist? Aber wenn der Heilige Geist dir diese Erkenntnis gegeben hat, dann weißt du, dass es nicht der Anspruch der Christen, nicht ihre Arroganz ist oder es ist nicht die These von einem völlig veralteten Buch namens Bibel, sondern das ist die Wahrheit. Und jemand, der sich Jesus untergeordnet hat, weiß in diesem Moment, er ist nach Hause gekommen und er wird niemals missbraucht werden. Es gibt so viele Autoritäten, die in die eigene Tasche wirtschaften. Es gibt so viele Herren und Mächtige und Einflussreiche, die dich versklaven wollen, die dir was nehmen wollen, deine innere Freiheit, deine Persönlichkeit, deine Zeit, dein Geld. Aber Jesus führt dich zu dir selbst. Wenn er sich dir zuwendet und dich näher zu sich zieht, ein Mensch ist nie so sehr er selbst, als wenn er sich Jesus radikal überlässt. Da werden Persönlichkeiten gebildet. Von ganz hoher Eigenständigkeit. Da fällt die Fremdbestimmung auf einmal ab, dass du nur noch überlegst, was denken andere über mich. Da kommen wir, indem wir zu Jesus kommen, zu uns selbst. Wir haben nicht das Gefühl, wir ordnen uns jemanden unter, der was völlig Wesensfremdes von uns möchte, was gar nichts mit uns zu tun hat. Wir haben das Gefühl, wow, das ist ja abgestimmt auf mich und richtig für mich, das passt richtig zu mir. Und drittens, der Heilige Geist offenbart uns dann weiter die Lehre von Jesus. Mit Lehre Jesu meine ich einmal, was Jesus persönlich vor Ostern gesagt hat, aber auch das, was er dann seinen Aposteln, seinen Jüngern in seinem Namen gesagt hat, und die haben das ja weitergegeben. Es gibt ja Leute, die sagen, mich interessiert nicht, was Paulus oder so sagen, ich will hören, was Jesus sagt. Das läuft darauf hinaus, dass du den auferstandenen Jesus ablehnst. Du willst es nur zu tun haben mit dem Mann, der bis Golgatha gewirkt hat, aber der auferstandene Christus hat ja weitergelehrt durch seine Apostel, durch den Heiligen Geist. Und wir glauben, dass das Wort des Paulus so sehr geprägt ist von Jesus und so durchdrungen ist von diesem Wort von Jesus, dass es in gleicher Weise Gottes Wort ist, wie das Wort, was Jesus gesagt hat vor Ostern. Der Heilige Geist führt uns also ein in die Lehre von Jesu. Und das ist krass, wenn du Christ geworden bist und die Bibel danach wieder aufschlägst, dann kommt dir die Bibel wie ein völlig neues Buch vor. Warum erlebst du das Buch auf einmal anders? Weil du den Autor von diesem Buch persönlich kennengelernt hast. Und das ist ein großes Geheimnis, dass dieser Autor des Buches uns eine Beziehung zu diesem Buch geben kann, eine Vertrautheit zu diesem Buch, eine Liebe zu diesem Buch, die ziemlich unabhängig ist von Theologie. Wir brauchen nicht einen theologischen Experten an unserer Seite, der uns praktisch immer über die Schultern guckt, damit wir ja nichts missverstehen. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja der letzte Autor der Bibel und er gibt uns eine Einführung in dieses Wort, das zu ganz unmittelbaren Erkenntnissen für unser persönliches Leben führt. Das ist ein großer Unterschied, als wenn dir das jemand erklärt. Ich sage das nicht, um alle Lehrer in der Gemeinde schlecht zu machen. Wenn ich meine Predigten und Vorträge richtig mache, haben Laien das Gefühl, ich hätte das nicht besser sagen können. Lehrer und Theologen sind ja Diener der Gemeinde und sind im Dienst der Gemeinde, um das, was an unbewussten Erkenntnissen in den Gemeindemitgliedern vorhanden ist, zu formulieren, lebendig zu machen, hier und da natürlich auch zu korrigieren. Aber wir lassen uns das doch nicht nehmen, dass wir alle einen unmittelbaren Zugang zu diesem Buch haben, oder? Ich lese gerne Meditationen und ich brauche nicht einen Germanisten, einen Fachmann, um das zu verstehen, was ich da lese. Ich lasse mir das nicht nehmen, einen eigenen Zugang zu dieser Meditation oder zu Bildern zu kriegen, auch wenn ich kein Germanist, auch wenn ich kein Kunsthistoriker bin. Der Christ hat das Recht, einen eigenen Zugang zu Gottes Wort zu haben, auch wenn er kein Theologe ist. Warum? Weil der Heilige Geist da ist und er der Autor von diesem Buch ist. Und viertens, der Heilige Geist führt uns ein in die Nachfolge von Jesu. Und hier wird es heute manchmal sehr schwierig. Nachfolge Jesu ist ja nichts für halbherzige Menschen. Dass alles erwartet wird, weil alles geschenkt ist. Dass Kompromisse bei Jesus nicht vorgesehen sind. Dass es um das Motto geht, entweder oder, alles oder nichts. Dass ein halber Christ, wir haben das die alten Prediger immer gesagt, dass ein halber Christ ein ganzer Unsinn ist. Richtig. Und ich merke, wie das manchen Menschen schwerfällt und wie sich Leute dagegen sträuben und wie schwierig es ist von diesem Denken, was habe ich von Jesus, das höre ich immer häufiger, wegzukommen zu dem Denken, was hat Jesus eigentlich von mir? Der große Teil der Christen lebt nach dem Motto, was habe ich davon, dass Jesus für mich da ist? Und wenn sie ein Problem haben und bedürftig sind, gehen sie zu ihm und holen seine Hilfe ab, benutzen diese Hilfe, konsumieren diese Hilfe bis zum nächsten Mal. Aber Nachfolge heißt ja, er geht den Weg vor und ich gehe hinter ihm her. Er bestimmt die Richtung, er bestimmt das Tempo. Es ist ja sein Weg, es ist ja nicht mein Weg. Und der Heilige Geist führt uns in diese Wahrheit ein. Das ist für unsere Kultur eine ziemlich krasse Wahrheit. Wir merken immer wieder, wie die Leute sagen, das ist mir zu krass, das will ich nicht. Eigentlich ist es ja in Widerspruch gegen Jesus selbst und es braucht ein starkes Wirken des Heiligen Geistes, um uns davon zu überzeugen. Das ist ein guter Weg, wenn du hinterherläufst, der macht froh, der füllt aus. Nachfolge, die mit links gehandhabt wird, die macht keinen Menschen glücklich. Sie ödet einem sogar selbst an. Ein bisschen Jesus, das ist schlimmer als gar nichts. Ein bisschen Gehorsam ist schlimmer als gar kein Gehorsam. Aber die Kämpfe sind deutlich. Und wenn einer dann kapituliert und sagt, ich tue das, was Jesus will, dann ist es der Sieg des Heiligen Geistes. Denn er hat wieder mal jemanden die Wahrheit klargemacht, die Kraft gegeben, diese auch als Nachfolger Jesu umzusetzen. Und dann fünftens, eine wunderbare Offenbarung gibt der Heilige Geist über die Gemeinde von Jesu. Das ist wirklich seine Gemeinde. Wir brauchen eine gewisse Zeit, ich zumindest, um das wirklich zu begreifen. Von Haus aus denken wir, das sind Leute, die habe ich mir ausgesucht. Ich bin ja da Mitglied geworden, weil ich das irgendwie brauche, weil mir das irgendwie gut tut. Die Veranstaltung besuche ich mal oder ich werde Mitglied in dieser Kirche und ich nehme so viel mit an Veranstaltungen und Hauskreisen, was ich nur kriegen kann. Die Gemeinde Jesu ist aber sein Leib. Das ist er selbst. Und ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, wenn du in die Runde guckst. Wenn wir nicht eine gewisse Offenbarung über die Gemeinde haben, dann haben wir eine wichtige Seite von Jesus missverstanden. Ich kann von mir selbst sagen, dass ich ungefähr 8 Jahre Christ war, ohne zu verstehen, was überhaupt Gemeinde ist, was das bedeutet. Ich kannte christliche Gruppen, ich kannte auch christliche Bewegungen. Ich wusste, was Seelsorge ist, wie nützlich das ist, dass es richtig ist, auch anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber was Gemeinde ist, das habe ich nicht verstanden. Das fing für mich vor 25 Jahren an und ist ein Abenteuer geworden, wo ich ja mit euch zusammen immer noch drinstecke. Und ich merke, wie manche das offenbar noch nicht erkannt haben. Ich höre immer wieder von Leuten, die ich manchmal lange nicht mehr gesehen habe, ja, sie müssten zu Hause bleiben von der Gemeinde wegen, dann kommt irgendwas, ja. Also es mag ja ein paar wenige Gründe geben, die einem zwingen, zu Hause zu bleiben. Aber bei den meisten Gründen, die ich höre, ich sag's mal höflich, glaube ich, dass diese Leute eine Offenbarung über die Gemeinde noch nicht bekommen haben. Sonst würden sie sagen, ich muss da sein, wo der Herr ist. Nein, das ist das nicht und zu euch möchte ich keinen Kontakt mehr haben, weil du hast dich ja nicht mehr um mich gekümmert, hat vor einer Zeit ein Mitarbeiter zu mir gesagt, wo ich ein Gespräch hatte mit ihm, wo es um Interesse zum Thema Gemeinde ging. Und ich sagte, aber Ante, haben doch Kontakt mit dir aufgenommen, ja, da sind doch Leute von der Gemeindeleitung bei dir gewesen und so weiter. Und er sagte sinngemäß, ja, aber auf Mittelsmänner lasse ich mich nicht ein. Er hatte offenbar noch keine Offenbarung von der Gemeinde. Und ich lasse mal die Fortsetzung weg, ich denke, da gibt es noch eine Fortsetzung. Aber Pastoren wissen, dass das ein Kampf ist. Menschen, die aus unserer Kultur Christen werden, an den Gedanken zu gewöhnen, dass Gemeinde verbindliche Gemeinschaft derer ist, die Jesus nachfolgen, wo jeder für jeden Verantwortung trägt. Oder jede für jeden, wenn wir das jetzt hier dingsen. Also alle, einer für alle für einen. Wo der Pastor nicht der Einzige ist, mit dem man reden kann, sondern einer, der eine bestimmte Verantwortung für die Gemeinde hat. Wo man selbst verantwortlich ist, sich nicht bedienen lässt, das ist ein enormer Kampf. Ich fand das beim Rick Warren in dem Buch so gut, ja, sein ganz bekanntes Buch, was er geschrieben hat. Da ist der erste Satz drin, es geht nicht um dich, Punkt. Das ist der erste Satz bei ihm. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal vorgelesen habe, einem Christen, der auch schon 20, 30 Jahre dabei war, sagte, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja? Ja, es geht nicht um dich. Und diesen Kampf kann nur der Heilige Geist gewinnen, indem er uns deutlich macht, was Gemeinde ist. Gemeinde ist ja kein Interessenverein, kein religiöser Verein, sondern Leib Jesu, an dem wir Glieder sind. Das ist nicht irgendein theologischer Ausdruck, das ist eine Wesensbeschreibung in Jesus. Und sechstens führt der Heilige Geist in den Dienst Jesu ein. Er macht uns deutlich also, dass wir erlöst sind, um dem Herrn in seinen Aufgaben zu helfen, für ihn auch da zu sein, unterwegs zu sein. den Dienst zu tun, seine Werke zu tun, sein Mund zu sein, sein Ohr zu sein, seine Hände zu sein, hinauszugehen in die Welt, aus die er uns ja erst herausgerufen hat, zurückzugehen in diese Welt, um dort für ihn zu reden, für ihn zu zeugen, für ihn zu handeln, für ihn da zu sein. Das ist die zweite Seite dieses Textes, dass die Christen das Wort Jesus von der Wahrheit in diese Welt hineintragen, koste es, was es wolle. Und je klarer sie das tun, umso freimütiger sie das tun, umso entschlossener sie das tun, Widerstand kommt auf, kommt immer auf. Es gibt überhaupt keine Ausnahme, zumindest nicht auf längere Sicht. Es ist wie wenn Welten zusammenprallen. Mit dem Wort der Wahrheit konfrontiert die Gemeinde die Welt, ich sage das mal so, weil der Text das so sagt, die nicht in der Wahrheit ist. Wie und wo immer über das Evangelium, über Jesus, über Gott, über den Sinn des Lebens, Vernebelung, Verwirrung, Täuschung, Unwahrheit auch herrscht. Und klar, Menschen, die von Gott distanziert sind, widersprechen dem, was Christen sagen, solange sie noch von Gott distanziert sind. Die Gemeinde sagt, Jesus hatte recht, er ist der Sohn Gottes, nicht ein Sohn Gottes, sondern der Sohn Gottes. In ihm ist Gott auf die Welt gekommen, er ist unser Erlöser. Und die Welt sagt, nee, der ist ein Religionsstifter neben anderen Religionsstiftern, er ist ein Verkündiger der Wahrheit neben anderen Wahrheitszeugen, aber er ist nicht der eine und einzige. Die Leute gehen an die Decke, wenn man das sagt. Ich kann mit jedem über Glaubensfragen ohne Probleme reden, bis zu dem Absolutheitsanspruch von Jesus. Dann wird es schwierig in unserer Gesellschaft. Die Gemeinde sagt, Glauben an Jesus, das bringt dir das Leben. In Jesus redet Gott und nicht an Jesus zu glauben, hat Konsequenzen. Die Welt sagt, nein, auf gar keinen Fall. Warum sollen wir uns auf eure Religion einlassen? Die Gemeinde sagt, hinter diesem ganzen System der Welt steckt letztendlich der Feind Gottes, nämlich der Satan, und der ist besiegt. Die Welt lacht und sagt, noch so ein Quatsch. Aber Menschen lachen nicht bloß, sondern ich wiederhole das, wo immer das Christentum den Menschen in Kraft begegnet, gibt es Widerstände bis hin zur Verfolgung. Dass wir in Deutschland keine Verfolgung haben, ist Spiegel unserer Kraftlosigkeit. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Christen so in Frieden gelassen werden, nach dem Motto, einen toten Hund tritt man nicht. Ich sage nicht, dass Christen tote Hunde sind, ich sage nur, sie sind zu harmlos scheinbar, zu angepasst, zu freundlich, zu nett, uns fehlt der Biss und deswegen werden wir oft nicht gebissen in Deutschland. Die Welt macht der Gemeinde den Prozess, sagt Jesus. Man wird euch vor die Gerichte stellen, man wird euch anklagen, man wird euch in die Gefängnisse werfen. Und das ist im Neuen Testament oft passiert und das passiert in vielen Teilen der Welt. Noch nie war die Christenverfolgung so hoch wie die in diesem Jahr. Es gibt im 21. Jahrhundert mehr Märtyrer für Christus als in der früheren Kirchengeschichte, im 21. Jahrhundert. Und nun kommt noch was Interessantes in Vers 8 und 9. Ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habt, aus welcher Welt, aus welchem Teil dieses Wort überführen stammt. Das Wort überführen stammt ja aus dem Rechtsbereich. Ein Beschuldigter wird überführt. Dafür arbeitet ja der Staatsanwalt. Er soll von seiner Schuld überführt werden. Er soll an einen Punkt kommen, wo er zugibt, ein Verbrechen begangen zu haben, dessen man ihn anklagt. Und die eigenartige Wendung in diesem Text ist folgende. Jesus sagt, der Heilige Geist kehrt die Rollen um. Die Welt versucht, die Gemeinde auf die Anklagebank zu setzen und der Heilige Geist setzt die Welt auf die Anklagebank. Das ist eine ziemlich ermutigende Perspektive und Jesus sagt, der Heilige Geist wird es schaffen, diese Leute zu überführen. Das heißt, sie werden ein Eingeständnis ablegen irgendwann. Sie werden sagen, jetzt habe ich es verstanden, Jesus ist doch die Wahrheit. Gott hat ihm Recht gegeben durch die Auferstehung. Es war unsere Schuld, nicht an ihn zu glauben. Und Satan, das ist keine Comicfigur oder eine Figur aus der mittelalterlichen Mythologie, das ist die Realität. Der Heilige Geist wird das schaffen, die Welt zu überführen. Jesus sagt nicht alle Leute in der Welt, aber es wird einen sieghaften Prozess geben, dessen Ende feststeht. Gott wird gewinnen. Und ich finde das sehr schön. Und ich finde das auch sehr ermutigend. Und ich finde das auch sehr entspannend. Ich habe mit Müttern geredet, die ein bisschen ängstlich vor ihren super klugen Söhnen oder Teens gesprochen haben. Weißt du, was sie gesagt haben? Mein Sohn, meine Tochter ist so intellektuell, die kennt die Bibel so gut, die hat so viele Argumente dagegen, ich fühle mich da oft hilflos. Oder vielleicht dein Kumpel, dein Arbeitskollege. Aber sie ist es nicht, das sage ich den Müttern dann immer. Denn dieser superkluge Sohn ist ja nicht nur ein kluger Sohn oder Freund, Arbeitskollege, der hat ja eine Empfindung für echt und unecht. Der hat ja ein Herz, was nach Gott schreit, was sich nach Gott sehnt. Und wenn diese Mutter, die sich selbst so runterstuft, für ihren superklugen Sohn betet, dann hat sie alle Macht des Himmels auf ihrer Seite. Ist das so? Amen, ne? Es kann sein, dass wir eine Diskussion verlieren, vielleicht auch eine zweite, vielleicht auch eine dritte und sagen, ich bin dieser Wucht, dieser Intellektualität nicht gewachsen, ich habe nicht diese Argumente, ich habe nicht Philosophie studiert, ich kann dem nicht entgegentreten. Es ist möglich, dass du dem anderen in die Augen guckst und sagst, aber Gott liebt dich. Oder du sagst, ich habe Jesus erfahren. Und so wie mir niemand ausreden kann, dass meine Mutter ist, so kann mir niemand ausreden, dass Jesus wirklich lebt. Ich habe heute schon mit ihm gesprochen. Wenn wir dem Heiligen Geist doch mehr vertrauen würden in der Praxis. Er ist imstande, uns die richtigen Worte, die richtigen Verhaltensweisen zu geben. Er ist imstande, die Arbeit zu leisten. Wie oft bete ich auch bei irgendwelchen Zeltevangelisationen oder so und sage, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Und auf einmal antwortet Gott. Und ich habe das noch nie gehört und ich höre mir selbst zu und ich sage das oft zu den Leuten dann. Ich sage, hey, das habe ich selbst noch nie gehört. Ja? Also war es super spannend, was ich gerade gesagt habe. Habe ich noch nie gehört. Ja? Jetzt habe ich es verstanden, weil Gott selbst durch dich reden kann. Er hat alle Fähigkeit, Gottes Botschaft und auch diese Gemeinde ans Ziel zu führen. Wir sind dabei, wir gucken nicht zu, wir sind engagiert, wir reden mit und leiden mit und freuen uns mit. Aber wir dürfen nie vergessen, es ist sein Ding, die Gemeinde an ihr Ziel zu bringen. Und es ist sein Ding, Menschen zu überzeugen, dass Jesus die Wahrheit ist. Dafür wollen wir beten, dass das passiert, hier in Monshausen, hier in Gladenbach. Und je mehr wir das begreifen, umso entspannter sind wir, nicht weniger engagiert, entspannter. Wir können uns zurücklehnen und sagen, mach du das, Herr. Gebrauch du mich. Benutzt du mich so, wie es nötig ist. Ich fange an, das zu sagen und ich meine das, Heiliger Geist, ich kann nicht leiten, ich kann nicht predigen, ich kann die Dinge nicht voranbringen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, Stefan hat ja bestimmte Gaben und Fähigkeiten, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nee, das ist nicht so, ich meine es wirklich so. Was Predigen wirklich ausmacht, kann ich nicht. Ich kann Menschen nicht in die Wahrheit führen, Menschen freisetzen. Ich muss bei all dem sagen, ich habe leere Hände, ich kann das nicht, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht lieben, Heiliger Geist, tu du es doch. Und ich habe Galater 5, Vers 22 mal vor 2 Jahren probiert, komplett umzusetzen. Ja, da war ich mal immer eine Woche. Ja, eine Woche war ich liebevoll, eine Woche habe ich versucht, sanftmütig zu sein und so weiter. Ja, Leute, es war ein Fiasko. Ja. Und dann habe ich irgendwann gelesen in dem Text, dass da steht, ja, dass der Geist das in uns macht. Ich muss es ja gar nicht machen, sondern Heiliger Geist, verändert du mich. Und ich entdecke das und es ist so wichtig und es ist auch ganz normal. Es hätte viel früher passieren sollen, aber es ist die Wahrheit. Ein bisschen weiß das ja jeder Christ von Anfang an, dass er es nicht kann. Wir können das christliche Leben nicht leben. Wir können andere nicht weiterführen. Wir sind in uns selbst blind und taub und dumm und verstrickt und ahnungslos. Und was wir intellektuell begriffen haben, verändert zunächst erstmal gar nichts. Wer ist denn durch Argumente schon zum Glauben gekommen? Es ist wirklich entspannt zu sagen, mach du das, Heiliger Geist, übernimm du das, rede du. Ich will gern mal zusehen, wie du das schaffst, durch mich auch. Gebrauch mich. Und das ist meine Botschaft heute Morgen. Werde doch mehr und mehr abhängig vom Heiligen Geist. Lass dich mehr auf ihn ein. Werde mehr gelassener, weil du abhängiger geworden bist. Und gib dem Gebet mehr Raum. Im Gebet beweisen wir, dass wir dem Heiligen Geist nämlich alles zutrauen. Auch Dinge, die wir nicht erklären können. Wer wenig betet, sagt damit, ich kann es auch alleine. Wisst ihr, was ich meine? Wer viel betet, sagt, er muss es tun. Ich kann es nicht. Und er wartet auf unser Flehen. Der stolze Christ ist wie Petrus, der sagt, Herr, was du von mir verlangst, das packe ich schon, sag nur, was du willst, soll ich dir im Tod nachfolgen, wird gemacht. Ja? Petrus war der Meinung, man kann die Nachfolge leben, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man das schaffen. Und das ist absoluter Schwachsinn. Alles, was zentral im Glauben ist, können wir nicht. Wir können uns hinsetzen und die Hände falten und die Augen schließen, den Verstand meistens dann auch noch einschalten und ein paar fromme Worte murmeln. Aber der Geist muss es in uns tun. Er muss es in den anderen tun. Wir können das nicht. Und deine und meine Aufgabe ist uns, das einzugestehen und zu sagen, Herr, ich bin mit leeren Händen hier, ich kann das nicht. Und das ist nur der eine Satz. Der nächste Satz ist, tu du's, mach du's. Wir haben einige Macher und wir haben einige, die resigniert haben, aber Resignation ist nur dann gut, wenn sie auf ein neues Vertrauen in den Heiligen Geist führt. Mach du es, du kannst es. Und er will es tun und darauf freue ich mich mit euch. Amen. Herr, lass dein Licht in uns leuchten. Lass unsere Angst verwandelt werden in Gelassenheit. Schlage um uns den Mantel deiner Gnade und Barmherzigkeit. Trage uns in Geduld, die wir schwach sind, und richte uns auf. So segne und bewahre uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es segne dich Gott, der Vater, er sei der Raum, in dem du lebst. Es segne dich Jesus Christus, der Sohn, er sei der Weg, auf dem du gehst. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt. Amen.